Guten Morgen auch meinerseits. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm, wenn ich damit starte, dass ich ein kleines Rätsel aufsage und wir versuchen, die Antwort darauf zu bekommen. Ich werde versuchen, einen kleinen Steckbrief aufzustellen und würde bitten, dass ihr mitdenkt. Und wer weiß, um welche Person es handelt, wie der Name dieser Person ist, der meldet sich vielleicht erstmal und dann sehe ich, wer das schon rausbekommen hat. Es ist in der alttestamentlichen Zeit. Jetzt haben wir es schon mal eingegrenzt. Diese Person ist ein Prophet. Ein Prophet war jemand, der Botschaften, Nachrichten von Gott bekam und sie weiter an die Menschen weitergab. Und dieser Prophet, der lebte in einer ganz besonderen Zeit. Er wirkte zur Zeit des Königs Josia. Wir haben den Namen Josua gehört. Josia, das ist der König, der mit 8 Jahren schon König wurde. Das können wir uns kaum vorstellen, ne? Wer ist 8 Jahre alt von den Kindern? Ich natürlich nicht mehr. Ja, ich sehe jetzt eine Hand, es sind nicht viele. 8 Jahre mit 2 Hände, mit 8 Jahre König zu sein, kaum vorstellbar. Und dieser Josia, der wird König in einer Zeit, die von Gottlosigkeit nur so geprägt ist. Zwar war sein Großvater Manasse, das war ein sehr, sehr gottloser König. Er hat Dinge getrieben, Dinge getan, die vor ihm nie gemacht wurden, nie so schlimm getrieben wurde, wie er das Gesetz Gottes gebrochen hat. Aber er dürfte sich vor Gott noch demütigen. Aber schon zu seiner Zeit hat Gott gesagt, zu der Zeit des Königs Manasse: Ich werde euch für diese Taten, die ihr als Volk getan habt, werde ich euch bestrafen müssen. Ich werde das nicht so stehen lassen. Aber in der dritten Generation, sein Enkel Josia, der regierte 31 Jahre und in seiner Zeit gab es wahrscheinlich die größte Erweckungsgeschichte in der Geschichte der Menschheit, vermute ich so. Diese Geschichte, er regierte 31 Jahre, aber 4 Kapitel in der Bibel beschreiben die Erweckungszeit unter Josia. Und in seiner Zeit wirkte dieser Prophet, von dem ich sprach. In seiner Zeit wirkten 3 Propheten. In der Zeit Josias wirkten 3 Propheten. Dieser Prophet, von dem wir heute Morgen etwas mehr hören werden, sein Name wird nur 2-mal in der Bibel erwähnt. Und das Buch, wo sein Name erwähnt ist, ist nur ein sehr kurzes Buch. Das hat nur 3 Kapitel, noch mehr eingeschränkt. Dieser Prophet war ein Zeitgenosse von Jeremia und Zephania. Von diesem Propheten stammen die Worte, oder in seinem Buch lesen wir die Worte: Ein Gerechter wird durch den Glauben leben. Eine Hand, ein Gerechter wird durch den Glauben leben, oder der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das sind Worte, die von diesem Propheten stammen. Noch Worte, die von diesem Propheten stammen, finden wir am Ende seines Briefes. Und da schreibt er: Auch wenn der Weinstock keine Früchte mehr gibt, ich sehe keine Hände mehr, auch wenn es die Schafe nicht mehr im Stall geben wird, und er nennt noch viele Details, dann sagt er: Ich will mich aber des Herrn freuen. Natürlich, das war der Prophet Habakuk, der Zeitgenosse von Jeremia und Zephania. Und vielleicht habe ich euch ein bisschen Mut gemacht oder Geschmack gemacht, dieses Buch nochmal zu lesen. Der Prophet Habakuk, nur 3 Kapitel. Er wirkt, wie gesagt, er lebt in der Zeit dieser großen Erweckung, aber er erlebt auch andere Zeiten. Und die ersten Verse im Buch des Habakuk, die sprechen von einer großen Enttäuschung. Und ich habe das zusammengefasst mit Worten: Die Erweckung ist vorbei. Wie soll es nun weitergehen? Er hat Fragen über Fragen. Große Erweckung unter dem König Josia. 31 Jahre wirkt er. Er hat so vieles erneuert im Volk, den Bund mit Gott erneuert. Das Passafest wurde neu wieder gefeiert. Das wurde seit Samuel nicht mehr gefeiert. Und jetzt unter dem Propheten Josia wird das Passafest nochmal gefeiert. So eine große Erweckung. Aber alle drei seiner Söhne, die nach ihm nacheinander Könige wurden, waren sehr, sehr gottlos. Und genauso sein Enkel, Sohn eines dieser Söhne. Was ist geschehen? Die Erweckung ist vorbei. Aber dieser Prophet Habakuk, der hat Fragen. Und er stellt Gott diese Fragen. Er richtet sie zu Gott und er sagt: Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Vers 2. Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat, doch du rettest nicht? Er stellt Fragen an Gott. Warum passiert dieses Unrecht, fragt der Prophet. Er schaut sich um sich. Das waren doch Menschen, die mit mir diese Erweckung erlebt haben. Warum geschieht jetzt dieses Unrecht? Warum bete ich zu dir, Gott, bitte um Rettung, bitte um Hilfe, und du rettest nicht? Warum muss ich das alles so miterleben? Noch mehr, warum schaust du zu und tust nichts? Auch diese Frage stellt der Prophet. Sind Menschen diesen Räubern so ausgeliefert, dass sie nichts mehr tun kann? Hast du dafür die Menschen geschaffen, dass wir so diesen Räubern ausgeliefert sind? Sie vernichten, sie töten und scheinbar keiner gebietet ihnen Einhalt. Der Prophet hat Fragen über Fragen. Und wir merken, in seiner Fragestellung versucht er gleichzeitig auch, sich Antworten zu geben. Und dreimal lesen wir im ersten Kapitel darum. Er versucht, sich selber eine Antwort zusammenzureimen. Und er sagt: Gott, weil du nicht antwortest, weil du nicht eingreifst, darum erstirbt die Weissagung. Darum hören die Menschen nicht mehr auf dich. Weil du nicht eingreifst, kreist der Gottlose den Gerechten ein. Irgendwo spielt hier irgendwo eine indirekte Beschuldigung an Gott. Gott, du bist schuld, dass es so in unserem Land geht. Erklärungsversuch des Propheten. Und der Gottlose, der hat sogar seinen Götzen geopfert, damit er Erfolg hat, indem er andere Nationen vernichtet. Wie kann das gut gehen? Der Prophet hat Fragen an Gott. Das Bedürfnis auf Fragen, eine Antwort, ist so groß, dass man zuweilen sich die Antworten selber aussuchen muss. Kennen wir das nicht? Sind diese Fragen, die wir hier in diesem Buch zusammengefasst finden, sind das nicht sehr, sehr aktuelle Fragen, die genauso in unsere Zeit hineinpassen? Wie lange noch, Gott? Wie lange schaust du zu? Warum greifst du nicht ein? Wir beten ganz oft hier an den Gebetsstunden der Gemeinde, in kleinen und in großen Kreisen, beten wir für die vielen verfolgten Christen in Syrien, in Irak, in Nigeria und in vielen anderen Ländern, in Nordkorea und so weiter. Vielleicht stellst du dir auch zwischendurch diese Frage: Herr, warum greifst du nicht ein? Ich bete zu dir und du greifst nicht ein. Warum stellen wir überhaupt Fragen? Warum ist uns das so wichtig, auf unsere Fragen eine Antwort zu bekommen? Ich habe ein paar Möglichkeiten mir notiert. Wir wollen unser Leben ordnen. Wir wollen, dass alles möglichst geordnet abläuft. So irgendwo auch, so wie wir uns das vorstellen. Und irgendwo spielt da auch eine gewisse Kontrolle mit auch eine Rolle. Wir wollen das Leben irgendwo unter Kontrolle haben. Und oft wird Gebet und Glaube missbraucht und Gott versuchen zu lenken, so zu tun, so zu handeln, wie ich mir das vorstelle. Wie mein Lösungsversuch aussieht. Können wir uns erinnern an die Lösungsversuche des Propheten? Oder wir wollen vielleicht die Wiederholung dieser Notsituation verändern oder vermeiden. Denken wir an Hiob und seine Freunde, die hatten Erklärungen parat, aber die waren schlicht und ergreifend falsch. Gott beurteilt die Erklärungen der Freunde von Hiob als falsch. Sie haben nicht die Wahrheit geredet über mich, sagt Gott. Aber weil uns anscheinend die Kontrolle aus den Händen gleitet und Gott anscheinend auch, versuchen wir Antworten zu suchen und andere Menschen geben uns Antworten. Ich hab das Gespräch noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Das war bei einer Veranstaltung, vielleicht habe ich auch davon schon mal erzählt. Dann kam eine Frau auf mich zu, wir kannten uns bis dahin noch gar nicht und stellt mir die Frage, warum lässt Gott Leid zu? Ich merkte sehr bald, dass es schon eine echte Frage war, die diese Frau gestellt hatte. Und wir kamen ins Gespräch, wir haben über vieles gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, warum ist Gott nur für die schlechten Dinge meines Lebens zuständig? Warum gucke ich nicht zu Gott dann, wenn es mir gut geht? Warum lebe ich mit dem Rücken zu Gott, wenn es mir gut geht und nur dann, wenn ich Leid erlebe, wende ich mich zu Gott? Ist Gott nur für die Missstände meines Alltags zuständig oder auch für die guten Dinge? Geht es mir oft nicht unverdient gut? Ich habe es eigentlich gar nicht verdient. Aber auch gläubige Menschen haben Fragen. Und wir merken das hier. Gläubige Menschen dürfen Gott Fragen stellen. Auch die Warum-Frage. Und die Bibel ist voll dieser Fragen. In den Psalmen lesen wir diese Frage ganz oft. Jeremia hat Gott diese Frage gestellt, aber wohlgemerkt, gläubige Menschen, die Gott glauben, die den Glauben an Gott nicht aufgeben. Und wenn es um solche Menschen geht, denen antwortet Gott. Oft oder meistens nicht so, wie sie sich's vorgestellt haben. Aber Gott gibt eine Antwort. Der Prophet Habakuk hat Fragen und Gott gibt ihm eine Antwort. Seht euch um unter den Nationen, Vers 5, und schaut zu und stürzt, ja staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubt es nicht, wenn es erzählt würde. Gott sagt, ich wirke ein Werk in euren Tagen. Der Prophet Habakuk hat Fragen, Gott sagt, ich wirke doch. Ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ist sehr interessant, diese alttestamentliche Stelle greift Paulus in einer Predigt, die er gesprochen hat zu den Juden in der Zerstreuung, in der Stadt Antiochien. Und diesen Vers greift Paulus auf und er weist diese Menschen darauf hin, dass Gott tut sein Werk, und er zeigt auf das Werk Jesu Christi, auf die Erlösung. Merken wir? Gott sagt, ich wirke ein Werk in euren Tagen und das wird weitergehen. Ich bleibe nicht aus. Ich werde nicht aufhören zu wirken. Und das Kommen Jesu Christi, der Erlösungsplan, die Möglichkeit, Rettung zu bekommen, ist mein Werk, sagt Gott. Gott spricht zu den Menschen. Gott spricht durch sein Wort. Gott nutzte immer wieder Menschen, denen er sein Wort weitergab. Aber heute haben wir sein Wort in erster Linie in der Hand. Und wenn uns die Frage beschäftigt, was willst du von mir, Herr? Ich habe Fragen. Wie sieht dein Wille in Bezug auf mein Leben aus? Da fand ich sehr gut, wie ein älterer Bruder, das habe ich in diesem Buch Bibel lesen mit Gewinn gelesen, fand ich sehr passend seine Antwort. Das war ein älterer, sehr gelehrter Bruder, dem auch mal diese Frage gestellt wurde, wie erkenne ich den Willen Gottes? Und er sagt ganz einfach, 95% des Willen Gottes ist in der Schrift geoffenbart. Wenn man seine Zeit damit verbringt, sich daran zu halten, wird man kaum Probleme haben, auch die übrigen 5 herauszubekommen. 95% unserer Fragen sind hier beantwortet. Wenn ich dabei bin, wenn ich ehrlich bin, wenn ich gläubig bin und ehrlich vor Gott komme, vor Gott trete und Fragen stelle, Gott geht auf diese Fragen ein, auch wenn da eine Beschuldigung mit drin eine Rolle gespielt hat. Gott geht auf diese echte, ehrliche Frage des Propheten ein. Er weiß um das Bedürfnis, Antworten zu bekommen. Und er sagt, ich tue mein Werk. Jetzt, in euren Tagen, auch wenn die Missstände um dich herum sind, auch wenn die Christen weiter verfolgt werden, auch wenn bei jeder weiteren Gesetzgebung wir von biblischen Maßstäben weiter wegkommen, Gott sagt, mir gleiten die Fäden nicht aus der Hand. Willst du mir weiter glauben? Gott tut sein Werk in den Zeiten des Propheten und er wird das tun bis zu den Zeiten, da Jesus wiederkommt und bis in die Ewigkeit hinein. Den dritten Gedanken, den ich hier betonen wollte in diesem Zusammenhang, ist der Gedanke der innigen Beziehung des Propheten zu seinem Gott. Wir lesen, er stellt Fragen. Er beginnt damit und fragt, wie lange? Ich schaffe es nicht mehr, ich kann es nicht mehr aushalten. Wie lange, Herr? Gott sagt zu ihm, er antwortet nicht direkt auf dieses wie lange, aber er sagt, ich tue mein Werk, sagt Gott. Ich habe genaue Vorstellungen, wie es in deinem Leben aussehen soll. Ich tue mein Werk. Willst du mir glauben? Willst du mir vertrauen? Und mitten in diesen Fragen merken wir, wie innig diese Beziehung des Propheten zu seinem Gott ist. Was lesen wir? Ich rufe zu dir um Hilfe. Wie lange? Er ruft, das heißt, er ruft schon lange. Er wiederholt seine Bitten immer wieder. Was lesen wir weiter? Ich schreie zu dir, Gott mein. Ich schreie zu dir, Gewalttat und so weiter. Ich nenne dir meine Anliegen. Hast du schon mal betende Menschen gehört, die schreien? Oder hast du selber schon geschrien zu Gott? Im biblischen Zusammenhang ist das normal, dass gläubige Menschen, die Gott vertrauen, die haben zwar keinen Ausweg aus der momentanen Situation, aber sie bringen ihre Bitten zu Gott und schreien und unaufhörliches Rufen spricht von dieser innigen Beziehung. Ich gebe das nicht auf. Ich bete weiter zu dir. Ich habe zwar Fragen, aber ich bete weiter. Psalm 86, Vers 6. Herr, höre mein Gebet, horche auf die Stimme meines Flehens. Am Tag meiner Bedrängnis rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Keiner ist wie du, Herr, unter den Göttern und nicht gleich deinen Werken. Der Prophet ruft, der Prophet schreit zu Gott. Er ist sich dieser Abhängigkeit von seinem Gott bewusst. Und das lesen wir auch in Vers 12 im ersten Kapitel des Habakuk-Buches. Bist du nicht von alters her, o Herr, mein Gott, mein Heiliger? Merkst du dieses Vertraute, mein Gott? Er beruft sich auf seine Vergangenheit zurück. Er sagt, warst du nicht mein Herr gestern und vorgestern und in der Vergangenheit? Er beruft sich darauf. Er geht zurück. Diese Worte sprechen von der innigen Beziehung in der Zeit, wo es ihm gut ging. Hat er diese Beziehung zu seinem Herrn? Er kann die Situation jetzt zwar nicht einordnen, aber die Beziehung ist geblieben. Mein Gott, mein Herr, ich darf zu dir rufen, ich darf schreien, mein Heiliger. Ich wollte an dieser Stelle kurz zum Auswendiglernen von Bibelversen kommen. Ich bin sehr, sehr überzeugt darin, dass das gut ist. Ich hoffe, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, Gott möchte, dass wir sein Wort in unserem Herzen behalten, es auch auswendig lernen, darüber nachsinnen. Ist das vielleicht eine gute Möglichkeit, wenn du die Bibel liest? Du liest kapitelweise oder zwei Kapitel im Tag und ein Vers sticht dir ganz besonders ins Auge. Oder in der letzten Woche hat dich ein Vers besonders begleitet. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, diesen Vers auf ein kleines Kärtchen aufzuschreiben, mit der Bibelstelle dahinter und den auswendig zu lernen? Jede Woche ein Vers? Jede Woche. Das einzige Geheimnis ist, das zu wiederholen. Und im Jahr 52 Verse oder zwei Verse sind es über 100 Verse, die du auswendig kannst. Ist das nicht ein Schatz, den du in deinem Herzen haben kannst? Ein Bruder, schwer an Krebs erkrankt, erzählte diese Tage: Ich bin so abhängig von dem Wort. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch lesen kann. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch hören kann, ob ich es aufnehmen kann. Aber ich will heute möglichst viel mehr einprägen von der Wahrheit des Wortes Gottes. Verse auswendig lernen. Ich kenne einen jungen Bruder aus Hohenlohe. Die auswendig gelernten Verse auf kleine Karteikärtchen geschrieben, die passen nicht mehr in einen Schuhkarton rein. Er hat sich den zweiten angelegt. Ist das nicht ein Schatz, den wir in unseren Herzen haben? Eine Vorbereitung in guten Zeiten, eine Pflege der Beziehung, eine innige Beziehung zu meinem Herrn. Und Gott sagt, ich wirke mein Werk. Und diese Beziehung zum Herrn, die ist geprägt davon, zu hören, hören wollen, aber auch zu tun. Denn Gehorsam ist das Geheimnis zur Freude für die Bibellese. Gehorsam ist das Geheimnis, um Freude für die Bibellese zu haben. Natürlich gibt es Durchstrecken, aber wenn du Verse liest, tut alles ohne Murren und Zweifel. Vielleicht würdest du gerne diesen Vers aus dem Philipper 2 irgendwie rausnehmen, gerne von Vers 13 direkt auf Vers 15 kommen. Aber es gibt noch den Vers 14 und der spricht mich an. Und das schrieb auch der Bruder Hendricks, von dem ich eben gesprochen hatte. Er sagt, es gibt viele Dinge, die ich total gerne mache. Ich unterrichte sehr, sehr gerne an der christlichen Universität und spreche vor Studenten. Das mache ich total gerne. Aber es gibt Dinge, die ich sehr ungerne mache. Und das ist Briefe schreiben. Und da muss ich sehr, sehr aufpassen, dass ich nicht unzufrieden werde, dass ich wieder so viele Briefe beantworten muss. Was ist bei dir, was du vielleicht nicht so gerne machst? Die Bibel ruft uns zu, tut alles ohne Murren und Zweifel. Möchtest du Gott, auf Gott hören? Möchtest du das tun, was Gott dir sagt? Möchte dazu einladen, tut alles. Bleib dran, diese innige Beziehung zu deinem Herrn wird gepflegt in guten Zeiten. Und das merken wir bei dem Propheten Habakuk. Den letzten Gedanken, den ich hier noch betonen wollte, war, als der Prophet seine Anliegen vor Gott gebracht hat und seine Fragen, seine Zweifel, seine Erklärungen, seine Versuche, die ganze Situation zu erklären und von Gott hört und Gottes Antwort bekommt: Ich habe einen Plan, sagt Gott. Ich wirke das Werk, ich werde damit nicht aufhören. Und als er das so von Gott, diese Antwort bekommt, dann lesen wir im Kapitel 2 Habakuk, dann sagt der Prophet: Okay, jetzt will ich auf meinen Posten gehen. Und wahrscheinlich war das ein Turm, wo er hingehen wollte. Ich will mich hinsetzen, ich will warten auf die Antwort, wie der Herr mir meine Fragen beantworten wird. Ich weiß nicht, ob das bildlich vorzustellen ist, dass der Prophet einfach innerlich wartet auf Gott, auf Gottes Antworten, auf Gottes Weisung, oder hat er sich buchstäblich auf einen Turm gesetzt? Jeder von uns macht es anders, macht es unterschiedlich. Wir haben gehört, Spaziergang mit Jesus machen, um zu warten, auf seine Antworten zu warten. Der andere sitzt im Zimmer und liest die Bibel und betet oder kniet sich nieder und betet oder noch anders. Wichtig ist, diese Einstellung des Herzens zu haben. Der Prophet sagt, ich warte auf deine Antworten. Und der Herr, Vers 2, erwiderte mir und sprach: Schreib diese Vision auf, und zwar deutlich auf Tafeln, damit man als, ich sag's mit eigenen Worten, auch beim Vorbeigehen lesen kann. Wir merken, Gott sagt, das, was ich dir jetzt weiter sage, ist sehr, sehr wichtig. Es soll auch ein Vorbeigehender so einfach ganz nebenbei lesen können. Schreib die Worte auf, die ich dir sage. Denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit. Und sie strebt auf das Ende hin. Sie lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf. Denn sie wird kommen. Sie wird nicht ausbleiben. Merken wir? Gott hat keine dieser direkten Fragen des Propheten geantwortet. Nein. Aber er sagt ihm, ich habe meinen Plan. Bist du bereit zu warten? Bist du bereit, weiter mir zu vertrauen? Ich habe einen Plan mit dir. Und wir merken, diese Verse finden wir im Neuen Testament wieder. Immer wieder. Gott hat einen Plan. Und dieser Bogen wird gespannt bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Diese Verse, die wir im Buch Habakuk lesen, die bilden einen Bogen bis zur Wiederkunft. Hebräer 10, Vers 37. Oder der weitere Vers, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Es gibt gottlose Menschen, die jetzt noch ihr Unwesen treiben, aber Gott sagt, ich habe alles im Griff. Denkt dran, der Gerechte wird durch den Glauben leben. Daran wird sich nie was ändern. Kinder, wie war das nochmal mit der Anwendung, die Andreas euch mitgegeben habe? Wie hieß das nochmal? Wer will es laut sagen? Ich glaube, mit ich begann das. Ich? Möchtest du sagen? Ich will dich nie verlassen. Glaubst du das? Gott hat sich festgelegt, da brauchen wir nicht danach fragen. Und wenn ich den Eindruck habe, Gott ist jetzt nicht bei mir, was hat Gott versprochen? Ich will dich nicht verlassen. Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Dieser Vers wird mindestens dreimal im Neuen Testament wiederholt und das bleibt. Unser Leben hat mit Glauben an Gott angefangen, dass Gott unser Leben, unser Schöpfer ist, dass er unser Problem der Sünde gelöst hat, aber unser Leben, dieser Glaube, wird auch angefochten. Der wird auf die Prüfung, der wird geprüft. Denn wie anders kann dieser Glaube fest werden als nicht in Prüfungen? Ich habe mal wieder was mitgebracht. Schöner Teppich, nicht wahr? Oh, falsche Seite. Mein Schwiegerpapa, das ist sein absolutes Hobby. Er hat sehr, sehr viele von diesen Teppichen gemacht und immer wieder an seine Kinder, Enkel und Urenkel verteilt. Auch wir haben einige davon. Sehr, sehr schöner Teppich. Aber wie sieht diese Seite aus? Kaum, das Bild kaum erkennbar, die zwei Bären auf dem Schlitten kaum erkennbar, viele Knoten, viele Ecken und das Bild kommt kaum zum Vorschein. Möchtest du daran glauben, dass Gott dein Leben im Griff hat? Möchtest du daran glauben, dass auch die Fragen, auf die heute keine Antwort hast, dass sie bei Gott, dass Gott eine Antwort darauf hat? Und ich möchte dazu einladen, mit diesen Worten, die wir in diesem Propheten, beim Propheten Habakuk gelesen haben, mit diesen Worten, die Gott spricht, warte noch drauf. Auch wenn du diese Seite momentan siehst und scheinbar hören diese Knoten nicht auf, Gott sagt, warte. Es ist keine Lüge, es ist eine Wahrheit. Das, was ich versprochen habe, wird kommen. Warte drauf. Und wenn ich verzögere, ich komme. Und dann diese Worte, die so ewig sind, die so unveränderbar sind. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben, unabhängig von den Zeiten, die dich gerade jetzt oder morgen umgeben werden. Gott segne uns dabei. Amen.